Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Wohnen wird immer teurer in Berlin. Und deshalb will die Hauptstadt ab kommendem Jahr die Mieten deckeln. Qua Gesetz. Ein bundesweit einzigartiger Vorstoß, der die rot-rot-grüne Koalition allerdings in eine Krise stürzt. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem, vor dem Landgericht Hamburg hat heute der Prozess gegen einen 93-jährigen früheren SS-Mann begonnen. Und zu jung für Erinnerungen. Die Generation der Wendekinder ist im vereinten Deutschland aufgewachsen. Was weiß sie über Wende und Wiedervereinigung? Unsere Serie zu 30 Jahre Mauerfall. Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Unter diesem Motto sind vor einem halben Jahr in Berlin Zehntausende auf die Straße gegangen. Es war die bislang größte Demonstration gegen gestiegene Mieten in der Hauptstadt. Die rot-rot-grüne Koalition bemüht sich um Abhilfe, doch ausgerechnet eine ihrer Hauptmaßnahmen ist heftig umstritten. Es geht um den Mietendeckel. Ein entsprechendes Gesetz sieht vor, die Mieten für 5 Jahre einzufrieren. Klingt einfach, ist das aber nicht. Die Koalitionskrise ist längst da. Seit einer Stunde ringen die Parteien im Roten Rathaus um einen Kompromiss. Claudia van Laak von unserem Landesstudio. Was ist der Knackpunkt an dem geplanten Gesetz?
Ja, Frau Hennen, der Knackpunkt ist die Frage, werden die Mieten nur eingefroren, also nur natürlich in Anführungsstrichen, auf dem jetzigen Stand für die nächsten 5 Jahre, oder sollen Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit bekommen, ihre Miete auf Antrag auch absenken zu lassen? Und das ist der große Streitpunkt. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, erst ja auch SPD-Landeschef, er sagt klar Nein zu einer möglichen Absenkung von Mieten. Und die Linke, hier speziell die Stadtentwicklungssenatorin, sie heißt Katrin Lomscher hier in Berlin. Sie will auf jeden Fall im Gesetz verankert sehen, dass Betroffene ihre Mieten auch absenken können. Und da sollen die Mietpreise von 2012 als Orientierung dienen. Wir haben einen dritten Koalitionspartner, das sind die Grünen. Sie wollen gerne vermitteln in diesem Streit und ihr Vorschlag ist ein Gesetz in 2 Stufen. Zunächst deckeln, später dann absenken.
Die Miete rückwirkend abzusenken, das ist doch sicherlich mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Wer kann, wer soll das leisten?
Das weiß im Moment niemand und da kursieren auch verschiedene Vorschläge. Zunächst hieß es, das sei dann Aufgabe der Bezirksämter. Also wenn ich als Mieterin der Ansicht bin, ich zahle zu viel, stelle ich einen entsprechenden Antrag auf Absenkung bei meinem Bezirksamt. Aber die 12 Bezirksbürgermeister hier in Berlin, die haben schon längst klargemacht, nicht mit uns. Wir haben dafür überhaupt kein Personal. Und ähnlich die zweite Variante, die Investitionsbank Berlin, die hat auch abgewunken und auch gesagt, nicht mit uns zu machen.
Ist denn so ein umfassender Eingriff, wie ihn die Stadtentwicklungssenatorin Lomscher von der Linken fordert, überhaupt rechtlich zulässig?
Naja, dieser Eingriff ist wirklich höchst fragwürdig, rechtlich umstritten. Klar ist jetzt schon, ohne dass man sich überhaupt geeinigt hätte bei Rot-Rot-Grün, dass dieses Gesetz beklagt werden wird. Also entweder von den Vermietern und oder von der Opposition, FDP, CDU. Das heißt, Rot-Rot-Grün ist da gut beraten, sich rechtlich wirklich gut abzusichern. Sonst fliegt der Mietendeckel vom Topf und Ihnen womöglich auch noch um die Ohren. Klar ist auch, Mietrecht ist Bundesrecht. Das Wohnungswesen liegt in der Kompetenz der Länder. Aber da muss man auch sehen, an sich der Mietenstopp, der greift ja schon stark in das Eigentumsrecht ein. Wenn man jetzt auch noch diese Mietenabsenkung beschließt, das wäre ein wirklich sehr, sehr starker Eingriff in das Eigentumsrecht.
Und welche Konsequenzen hätte das für Vermieter?
Na, die laufen natürlich Sturm. Also der angekündigte Mietendeckel hat auch jetzt schon Konsequenzen. Einige Wohnungsbaugesellschaften sagen nämlich, wir halten uns jetzt schon zurück mit den Investitionen. Wir sind nicht verlässlich, die politische Seite ist nicht verlässlich, wir haben keine Planbarkeit. Und wenn wir nicht wissen, was da künftig auf uns zukommt, sagen die Investoren, brechen unsere Mieteinnahmen vielleicht ein, dann halten wir uns lieber zurück mit den Investitionen. Ein schlechtes Signal.
Der Mietendeckel ist ja nicht das einzige Thema, das spaltet. Wie ist es denn überhaupt um den Zustand der Koalition bestellt?
Also im Moment nicht sehr gut, sehr schlecht kann man sogar sagen, speziell beim Thema Mieten und Wohnen. Das ist ja das entscheidende Thema für die Hauptstadt. Und da bietet auch der rot-rot-grüne Senat ein unglaublich zerstrittenes Bild nach außen schon seit Monaten. Die Wirkung da in die Stadtgesellschaft hinein ist verheerend. Es geht um die Zahl der Wohnungen, die gebaut werden sollen. Da streiten sich der regierende Bürgermeister Michael Müller mit der linken Wohnungssenatorin Lomscher. Berlin baut zu wenig, kann seine selbst gesteckten Ziele auch nicht einhalten. Und ein wichtiger Punkt ist, es gibt gegenseitige Schuldzuweisungen und alle Streitigkeiten werden sofort öffentlich.
Also daran kann es zerbrechen.
Ja, da wird im Moment wild spekuliert. Tatsache ist, die Sozialdemokraten, die können kein Interesse daran haben, dass die Koalition platzt, denn sie liegen nicht gut bei den Umfragen. Genau wie im ganzen Land natürlich. Die Grünen liegen da auf Platz 1, Linke und SPD dahinter Platz 2 und 3. Also im Moment würde ich sagen, überwiegt der Wille zur Einigung. Das kann sich aber noch ändern.
Koalition in der Krise, der geplante Mietendeckel in Berlin. Claudia van Laak berichtete. Es könnte das letzte Mal sein, dass sich ein deutscher Holocausthelfer vor Gericht verantworten muss. Bald ein Dreivierteljahrhundert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs muss sich ab heute ein 93-jähriger Hamburger verantworten für seine Arbeit im KZ Stutthof bei Danzig. Als junger Mann war er als Aufpasser auf Wachtürmen und bei Arbeitskommandos eingesetzt. Damit habe er die verschiedenen Tötungsarten im Konzentrationslager unterstützt, so die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Mord an mindestens 5230 Menschen. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder war heute beim Prozessauftakt dabei. Herr Schröder, warum wird diese Klage erst jetzt erhoben, 80 Jahre nach Kriegsbeginn?
Ja, das ist deshalb der Fall, weil sich die deutschen Gerichte und Staatsanwaltschaften viele Jahrzehnte lang nicht darum bemüht haben. Denn von wenigen Ausnahmen abgesehen war es bis vor kurzem so, bis zu einem Urteil des Bundesgerichtshofs vor 3 Jahren, dass immer nur danach gefragt wurde, ob dem Einzelnen selbst konkrete Ermordungen nachgewiesen werden konnten. Und dieser Rechtsauffassung hat sich der BGH dann nicht mehr angeschlossen. Und deshalb steht heute die Frage im Zentrum, war jemand Teil der Tötungsmaschinerie im nationalsozialistischen Deutschland? Und auch beim aktuellen Fall ist es nicht so, dass dem Bruno D. konkrete Morde zur Last gelegt werden, sondern es reicht, dass er in seiner Funktion als SS-Wachmann eben zum reibungslosen Funktionieren dieses Massenmords beigetragen hat.
Wie hat der 93-Jährige denn die Anklage aufgenommen?
Das ist schwer zu sagen. Bruno D. hat heute nur kurz das Wort ergriffen, hat die Sitzung zumindest von außen betrachtet, ohne erkennbare Regung verfolgt. Das mag auch daran liegen, dass er seine Schilderung des Lageralltags im KZ Stutthof schon lange zu Protokoll gegeben hat, und zwar sehr detailreich. Bruno D. hat nämlich, und damit sind wir wieder bei der ersten Frage, warum findet der Prozess erst heute statt? Er hat schon 1982 ausgesagt, und zwar als Zeuge in einem anderen Prozess. Aber aus dieser Zeugenaussage zog die Staatsanwaltschaft damals nicht den Schluss, dass eben auch Bruno D. ein Prozess gemacht werden musste. Er wurde heute im Rollstuhl in den Sitzungssaal geschoben. Neben ihm saß seine Tochter. Ärzte sind anwesend. Und wenn es sein muss, dann wird die Sitzung auch jederzeit unterbrochen.
Mehr als ein Dutzend Überlebende des Konzentrationslagers treten als Zeugen oder als Nebenkläger auf. Was berichten Sie?
Na, die Nebenklägerinnen und Kläger, die waren heute nur durch ihre Anwälte vertreten. Ich glaube, im November soll es auch noch mal eine Zeugenaussage geben einer Nebenklägerin, einer jungen Frau, die auch den Lageralltag in Stutthof im KZ dort erlebt hat.
Muss man ja sagen.
Überlebt hat, und die Rechtsanwälte haben heute stellvertretend für ihre Mandanten sehr eindrücklich über einzelne Szenen aus dem Lageralltag berichtet. Zum Beispiel über die letzten Momente zwischen einer Tochter und der Mutter, die sich nackt vor den Gaskammern nur mit einem Blick voneinander verabschiedet haben. Und für mich als Beobachter sind das eben auch die Schilderungen, die einem klar machen, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, wie lange dieses Morden jetzt schon vorbei ist.
Warum ist aus Sicht der Kläger dieses Verfahren so wichtig?
Es geht vor allem um Gerechtigkeit. Und, das sagten die Anwälte der Nebenklägerinnen, es sei schon deshalb so wichtig, weil die Gefahr durch Rechtsextremisten in Deutschland heute so groß ist wie noch nie. Weil es Politiker gibt wie Alexander Gauland, die die NS-Zeit als Vogelschiss abtun würden. Und am Ende interessieren sich die Nebenkläger aber weniger für zum Beispiel für die sehr späte Anklage, sondern eben vor allem dafür, dass der Prozess überhaupt stattfindet.
Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass es zu einer Verurteilung kommt? Und wenn ja, dass der Angeklagte die Strafe antreten wird? Es gab ja ähnliche Fälle in den letzten Jahren. Da mussten die Prozesse zum Beispiel abgebrochen werden wegen des gesundheitlichen Zustandes der Angeklagten.
Na, geplant ist, dass der Prozess Mitte Dezember abgeschlossen wird. Ob das funktioniert, ob der Gesundheitszustand von Bruno D. das zulässt, das kann man überhaupt heute noch nicht einschätzen. Falls die Ärzte das feststellen sollten, dass er nicht verhandlungsfähig sein sollte, dann wird der Prozess tatsächlich abgebrochen werden müssen. Und was am Ende für ein Urteil rauskommt, wie hoch das Strafmaß sein wird, auch darüber kann ich jetzt nur spekulieren und das lasse ich lieber bleiben.
Vor dem Landgericht Hamburg hat der Prozess gegen einen 93-jährigen früheren SS-Wachmann begonnen, Axel Schröder berichtete.
Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.
Sie sind jung, sie sind mobil und sie leben in einem wiedervereinigten Deutschland. Die Rede ist von den sogenannten Wendekindern, jener jungen Generation, die in der Zeit nach dem Mauerfall oder kurz davor geboren ist. Die Teilung Deutschlands kennen sie nur noch aus Erzählungen. Für Erinnerungen an die Wendezeit sind sie zu jung. Zu dieser Generation zählt auch unsere Bremer-Korrespondentin Felicitas Böselager. Sie hat sich für unsere Serie zu 30 Jahre Mauerfall bei ihren Freunden umgehört. Was wissen Sie über die Wende und die Wiedervereinigung? Welche Unterschiede zwischen Ost und West nehmen Sie noch wahr? Oder hat diese Generation die Mauer in den Köpfen überwunden?
Als die Mauer fällt, bin ich gerade ein Jahr alt. Meine Eltern haben mir später erzählt, dass sie meine älteren Schwestern und mich zu Hause vor dem Fernseher versammelt haben, damit wir diesen historischen Moment nicht verpassen. Das ist natürlich Quatsch bei einem Kleinkind, aber ich sollte trotzdem dabei sein und so schlief ich auf dem Schoß meiner Mutter, als im Fernsehen diese Nachrichten liefen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen.
Ich bin in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Ich kannte zahlreiche Witze über Holländer, aber keinen über Ossis. In meiner Wahrnehmung gab es keinen Osten, keinen Westen, sondern nur ein Deutschland. Das hat sich erst viel später verändert. Inzwischen wohne ich in Bremen. Meine Freunde hier sind alle nach der Wende aufgewachsen. Aber sie kommen aus unterschiedlichen Orten der Republik. An diesem Nachmittag trinken wir zusammen Kaffee und reden über Ost und West. Ich will wissen, ob sie auch erst so spät verinnerlicht haben, was die deutsche Teilung bedeutet hat. Marlene aus Aachen geht es genauso wie mir.
Ich glaube, ich war so 15, 16 und dann hatten wir das so in der Schule. Davor war es auch nicht so richtig ein Thema. Aber wir haben das auch nicht so wirklich groß durchgenommen. Wir haben das Leben der anderen gesehen und gut bei Lenin und das war's irgendwie. Also wir haben nicht so richtig darüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, das meiste Wissen so später erst mir selber dann auch mehr so zufällig durch irgendwelche Dokus angeeignet.
Erst in den vergangenen Jahren, als das Thema auch in den Medien immer präsenter wurde, habe sie angefangen, sich intensiver mit der Wende und ihren Folgen auseinanderzusetzen. Ganz anders als meine Freunde André und Laura, die beide in Schwerin aufgewachsen sind.
Bei mir war es so, dass zum Beispiel mein Onkel auch vom Osten in den Westen gegangen ist nach der Wende. Und dann wurde halt auch immer gesagt, ja, der Westonkel. Das ist der Westonkel. Oder auch, wenn er was geschickt hat, dann hieß es auch immer noch das Westpaket. Das ist natürlich alles humorvoll gemeint und so, aber es ist schon irgendwie krass, dass man dann diese Begriffe noch verwendet, auch wenn es halt gar nicht mehr zeitgemäß war.
Für Lauras Eltern spielt die Popkultur der DDR bis heute eine große Rolle. Sie ist mit Ostrock-Bands, DDR-Filmen und Schriftstellern aufgewachsen. Eine Kultur, die jedenfalls Marlene und mir vollkommen unbekannt ist. In unserer Runde sitzt auch Tobias. Er nennt sich selbst ein Produkt der Wende, hat eine Ostmutter und einen Westvater. Aufgewachsen ist er in Bremen. Die unterschiedliche Biografie seiner Eltern wurde ihm spätestens bei seiner Einschulung bewusst, erzählt er.
Weil es dann darum ging, dass ich glaube, am Montag erst zur dritten Stunde man in die Schule musste, in der ersten Klasse. Und meine Mutter war es aus der DDR so gewohnt, dass es für jedes Kind dann Betreuung gibt, wenn die Eltern arbeiten. Und das war halt diesmal nicht der Fall. Und deshalb war sie sehr verzweifelt und sehr überfordert, dass es halt keine komplette Kindesbetreuung gibt.
Auch Laura und André berichten von ähnlichen Diskussionen. Andres Mutter, die als Lehrerin weniger verdiente als ihre Kolleginnen in Holstein. Witze unter den ostdeutschen Verwandten darüber, dass doch jeder ein IM gewesen sei, waren so normal wie die Vorurteile, die sie bis heute begleiten.
Als ich zum Studium nach Bremen gezogen bin, meine Nachbarin zum Beispiel hat dann gesagt, ja, schon wieder ein Kind an den Westen verloren. Halt, das sind so Sachen, die werden halt humorvoll gesagt, aber es ist ja schon so, dass die irgendwie sehr, sehr schwer beeinflusst wurden durch eben diese Biografie. Und klar, man hört das so und lacht darüber, aber irgendwie ist es ja doch ernst gemeint.
Gleichzeitig erzählen André und Laura auch Geschichten von Westdeutschen, die nicht glauben können, dass man Hochdeutsch sprechen kann, wenn man aus Schwerin kommt. Oder dass ein Praktikum bei einer Firma in Chemnitz weniger ernst genommen wird als eins in Bremen.
Das gibt es, glaube ich, immer noch. Diese Mauer in den Köpfen ist, glaube ich, gerade in der älteren Generation noch da und wird dann halt weitergegeben an die jüngere Generation. Ich glaube, dann so die Generation nach uns wird dann so einigermaßen so die erste sein, glaube ich, die ohne Mauer, glaube ich, aufwächst. Hoffe ich zumindest.
Ob sie die Ostbiografie ihrer Eltern sehr geprägt hat, darüber müssen die beiden länger nachdenken. Sie sind zwar mit den Geschichten ihrer Familien groß geworden, in ihrem Alltag aber spielen sie keine Rolle mehr. Das läge vielleicht auch daran, dass sie in Schwerin, also in einer Landeshauptstadt, aufgewachsen sind, überlegt Laura.
Ich bin mal mit dem ehemaligen Freund von meiner Oma, auch in Sachsen, da hat er mich mal rumgefahren und hat mir so alte, stillgelegte Fabriken und sowas gezeigt und hat gesagt, ja, und hier war damals das und das und da haben 800 Leute gearbeitet und dies und das. Und hat halt gezeigt, wie verwahrlost das jetzt alles ist und dass die Leute danach alle gar keine Perspektive mehr hatten und so. Und dann sieht man das mal so bildlich wirklich und was halt sonst auch total fern von mir eigentlich war. Also, aber jetzt so, dass sich jemand beschwert, dass er ungerecht behandelt wird, ja, immer ja, so unterschwellig vielleicht ein paar Kommentare, aber jetzt nichts, was mich betrifft oder so.
In unserem Alltag in Bremen ist die Ost-West-Vergangenheit jedenfalls nicht wichtig. Außer ich befrage meine Freunde danach.
Ich glaube, wir unterhalten uns gerade zum ersten Mal so richtig darüber. Das finde ich eigentlich ganz ja, erschreckend auch irgendwie, dass das eigentlich so gar kein Thema ist, obwohl es ja eigentlich doch bei uns ziemlich präsent ist. So in den Köpfen auf jeden Fall.
Wir reden an diesem Nachmittag lange über die unterschiedlichen Perspektiven auf die Wende. Komisch, dass es dazu einen Beitrag fürs Radio gebraucht hat.
Aufgewachsen im wiedervereinigten Deutschland. Sie hörten eine Reportage von Felicitas Böselager. Unsere Serie zu 30 Jahre Mauerfall läuft übrigens zweimal wöchentlich bis zum 9. November. Sie können die Reportagen auch im Internet nachhören auf deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Make our planet great again. Welche Perspektiven Frankreich Klimaforschern bietet. Ein Thema gleich bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Und das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.